So, einen schönen guten Morgen euch allen. Schön, euch zu sehen. Ja, wir haben heute wieder die Gelegenheit und das Privileg, im Markus-Evangelium weiterzumachen. Aber bevor wir einsteigen, vielleicht, ja, wie geht ihr so mit den Momenten nach Höhepunkten im Leben um? Also zum Beispiel der Montagmorgen nach dem spannenden Wochenendausflug oder nach dieser coolen Klassenfahrt zurück in der nervigen Schule oder vielleicht nach einem schönen romantischen Nachmittag oder frühen Abendessen als Ehepaar mit Babysitter, dann zu Hause und dann doch noch die abendliche ins Bett bringen Routine. Ja, oder auch Höhepunkte im Glauben vielleicht, wenn wir auf einer Evangelium 21 Konferenz sind, mit 1000 von anderen Christen gemeinsam singen, auf einem spannenden Wochenendseminar sind, wo wir viel Neues über Jesus und über die Bibel lernen, auf einer genialen Jugendfreizeit sind, voller Aktivitäten und guter Lehre, aber dann wieder in den, ja, scheinbar stinknormalen Glaubenstrott zurückkehren. Manchmal ernüchternd für uns. Ja, unser Text aus Markus 9, die Verse 9 bis 13, beschreibt für die Jünger Petrus, Johannes und Jakobus nach einer genialen Erfahrung, ja, vielleicht die genialste Erfahrung, die wir uns nur vorstellen können, nämlich die Verklärung von Jesus, die Darstellung des Leuchten seiner Herrlichkeit auf dem Berg, eine ähnliche Rückkehr ins Tal von ernüchternden Realitäten. Aber schauen wir, was wir dort lesen können. Wer noch in der Bibel mitverfolgen möchte, es gibt hier drüben einige Gemeindebibeln. Schnappt euch da gerne eine, damit ihr mitverfolgen könnt. Dort ist es die Seite 1047, wo unser Text steht. Wenn ihr mit aufschlagt, dann erinnert ihr euch vielleicht dabei, die schon da waren. Wir sind genau in der Mitte der 16 Kapitel von dem Evangelium nach Markus. Und wenn ihr mit reinschaut, findet ihr in der Mitte einiges an, ja, wirklichem starkem sozusagen Inhalt. Wir sehen zum Beispiel erstens am Ende von Kapitel 8, wie Petrus in Markus 8, 27 bis 30 auf diese Frage, ja, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin, dass er diese wunderbare Erkenntnis über Jesus weitergibt. Und zwar sagt er da, du bist der Christus. Und das bedeutet, du bist der Messias. Du bist der im Alten Testament versprochene König und Retter. Danach kam dann in den Versen 31 bis 33 von Kapitel 8 die erste Leidensankündigung, wie man sagt. Also, dass dieser König nach Gottes Ratschluss durch seinen Tod und seine Auferstehung von Sünden retten wird und nicht von den Römern. Rein menschlich für Petrus und seine Freunde ein absurder Plan, von dem Petrus Jesus dann auch abbringen wollte. Dann hatten wir gesehen in Markus 8, Vers 34 bis 38 die Kosten der Nachfolge. Und da hatte Jesus gesagt, es lohnt sich mir zu folgen, auch wenn es bedeutet, die eigene Selbstbestimmung für ihn aufzugeben und für das Evangelium einzusetzen und sich sogar dafür Spott und Leid, ja vielleicht sogar dem Tod auszusetzen, um aber stattdessen die Ewigkeit mit ihm zu gewinnen. Und als sichtbare Bestätigung, dass diese Realität, die wir jetzt noch nicht sehen können und die auch die Jünger noch nicht sehen konnten, erlaubt er Petrus, Jakobus und Johannes einen Blick auf seine ewige Herrlichkeit, die Jesus vor der Menschwerdung hatte, aber die er auch wieder haben würde. In kleiner Weise nach seiner Auferstehung, direkt bei seiner Auferstehung, aber besonders natürlich dann, wenn er wiederkommen wollte, wie er es in Vers 38 auch beschrieben hatte. Ja, unser Text für heute ab Vers 9 in Kapitel 9, der setzt also direkt nach diesen Höhepunkten praktisch ein. Und ich möchte ihn uns vorlesen im Kontext und dabei auch nochmal den Teil über die Verklärung vorlesen, also Kapitel 9 ab Vers 1. Ich lasse ein, zwei Verse aus, aber dann enden wir bei Vers 13. Und Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, es sind einige von denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Und nach 6 Tagen nimmt Jesus Petrus und Jakobus und Johannes mit und führt sie für sich allein auf einen hohen Berg. Und er wurde vor ihnen umgestaltet. Und seine Kleider wurden glänzend, sehr weiß, so wie kein Walker auf der Erde weiß machen kann. Und es erschien ihnen Elia mit Mose und sie unterredeten sich mit Jesus. Und ich lese weiter, Vers 7. Und es kam eine Wolke, die sie überschattete, und eine Stimme kam aus der Wolke: Dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Und plötzlich, als sie sich umblickten, sahen sie niemand mehr bei sich, außer Jesus allein. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander: Was ist das, aus den Toten auferstehen? Und sie fragten ihn und sprachen: Warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Er aber sprach zu ihnen: Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und wie steht über den Sohn des Menschen geschrieben, dass er vieles leiden und verachtet werden soll? Aber ich sage euch, auch Elia ist gekommen, und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Ja, soweit unser nicht ganz einfacher Text, der heute dran ist und den ich auslegen möchte unter dem Titel: Wenn der Glanz verblasst, Gottes Worte und Taten festhalten. Und wir wollen diesen Text verstehen, indem wir ihn in der Gesamtschau der Bibel mit betrachten. Und aber auch speziell darüber, wie der Augenzeuge Petrus, der hier dabei war, über dieses Ereignis und seine Bedeutung Jahrzehnte später in seinem Abschiedsbrief schreibt. Und ihr habt hier eine Gliederung auch auf der Folie. Der erste Punkt ist: Auf den Glanz der Herrlichkeit folgt Verwirrung. Dann ein wiederholtes Muster bei Gottes Dienen: Leiden, dann Herrlichkeit. Und als letztes: Auf dem Weg zur Herrlichkeit Gottes Worte festhalten. Ja, bevor wir beginnen, möchte ich kurz für uns beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du ja in der Heiligen Schrift durch deinen Geist durch Menschen geredet hast, und du hast Petrus diese Erinnerung geschenkt an das, was passiert ist, und du hast Markus es aufschreiben lassen. Und das unter deiner Führung. Und Herr, so dürfen wir darauf vertrauen, weil du diesen gleichen Geist auch uns, deinen Kindern, schenkst, dass wir es mit seiner Hilfe auch verstehen dürfen. Bitte wirke du das, hilf du dabei und ja, verherrliche du dich dadurch. Wir bitten es in deinem Namen, Herr Jesus. Amen. Ja, erste Überschrift: Auf den Glanz der Herrlichkeit folgt Verwirrung. Ja, den Glanz der Herrlichkeit von Jesus, den konnte man auf dem Berg nicht übersehen. So hieß es ja in Vers 2, er wurde vor ihnen umgestaltet und seine Kleider wurden glänzend sehr weiß, so wie kein Walker oder man könnte sagen, kein Wunderwaschmittel oder irgendwas sonst auf der Erde weiß machen konnte. Strahlend weiß. Und dann in Vers 7 auch noch eine Wolke, die sie überschattete. Und wer das Alte Testament ein bisschen kennt, dann ist es wie ein Flashback: Gottes Majestät, die Mose auf dem Berg Sinai erscheint, wo Gott sozusagen seine Majestät ihm zeigt. Und wem das noch nicht reichte, einfach diese Eindrücke, für den in Vers 8 steht auch: Eine Stimme kam aus der Wolke, dieser ist mein geliebter Sohn, ihn hört. Ja, Jesus, der aussah wie so ein unscheinbarer Wanderprediger, wurde für diese drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes, plötzlich wurde seine Erscheinung so verändert, dass sie ihn als herrlichen Sohn Gottes vor Augen gesehen haben. Aber dann, und das ist so beginnt Vers 9, geht der Weg los zurück ins Tal, zu den übrigen Jüngern, die sie zurückgelassen hatten, und da ist der Glanz verblasst. Die Jünger finden sich jetzt in einer doppelten Verwirrung und das möchte ich euch kurz zeigen. Gucken wir nochmal in Vers 9, als sie vom Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen aus den Toten auferstanden sei. Also wir haben hier eine erste Verwirrung. Jesus befiehlt ihnen jetzt, dass sie niemand von diesem wunderbaren Ereignis erzählen sollten. Niemand. Also keinem der anderen Jünger, um sie vielleicht teilhaben zu lassen an der Freude, die sie empfunden haben und an der Bestätigung darüber, wer Jesus ist. Aber auch niemand in der Menschenmenge, um sie vielleicht auch zu begeistern, dass sie auch Jesus jetzt als König annehmen und ihn zum König ausrufen sollten. und aber auch niemand unter den Schriftgelehrten, unter den Skeptikern, um sie vielleicht doch noch dazu zu bringen oder zu überzeugen, dass Jesus wirklich der Messias, der Sohn Gottes ist. Nein, sie sollten es komplett für sich behalten. Und dieses Thema, dass das, was Jesus über sich enthüllt, geheim bleiben sollte, das finden wir an vielen Stellen in den vorherigen Kapiteln, aber auch in Vers 31 in Kapitel 8, wo Jesus auch diese Identifikation, ich bin der Christus, dass die noch geheim gehalten werden sollte. Und zwar, hier sehen wir zum ersten Mal bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und das bedeutet, ohne diesen Zeitpunkt, ohne dieses Ereignis, würde man seine wahre Identität und seine Mission nicht verstehen können. Es musste gewartet werden bis zur Auferstehung. Aber die Verwirrung der Jünger ist noch größer, nämlich in diesem Zusammenhang, diese Geheimhaltung hatte was mit seiner Auferstehung des Sohnes des Menschen aus den Toten zu tun. Was hat es bedeutet für sie? Ja, Sohn des Menschen, das ist so ein Titel, den Jesus immer wieder für sich verwendet hat, und der stammt aus Daniel 7, einem prophetischen Wort aus dem Alten Testament, wo auf einen späteren kommenden herrlichen Herrscher darauf hingedeutet würde. Und die Jünger hatten durchaus verstanden, dass Sohn des Menschen Jesus bedeutet, dass er damit sich selbst meint. Und das ist euch sicher auch vielen von euch geläufig. Aber was den Jüngern überhaupt nicht klar war, das zeigt uns der Text, warum würde Jesus, der Messias, auferstehen und dann notwendigerweise vorher sterben müssen, wenn er doch gekommen war, so wie es in Daniel hieß, um sein Reich aufzurichten, um zu herrschen? Ja, und um diese Verwirrung und damit den Text zu verstehen, müssen wir uns ein Stück weit in ihre Lage hineinversetzen, was sie schon an dem Punkt wussten und auch nicht, und uns klar machen, was die Juden damals über das Thema Auferstehung dachten und was die Schriftgelehrten der Pharisäer dazu lehrten. Ja, was dachten die Menschen damals? Ja, die Erwartung, wo die Auferstehung passieren würde oder wie sie sich in Gottes großes Ganze einfügen würde, war folgende. Und ich habe hier auch eine Folie dafür, dann könnt ihr das ein bisschen einfacher mitverfolgen. Mal sehen, ob es klappt. Also an Schritt 1 steht da, Elia kommt als Vorläufer. Ja, die Juden damals hatten ein Buch noch im Kopf, das Buch Maleachi, das letzte Buch des Alten Testaments, das letzte Mal, wo Gott gesprochen hatte. Und seither Funkstille für die letzten Jahre. Und in Maleachi 3 steht zum Beispiel, siehe, ich sende meinen Boten und er wird den Tag vor mir her bereiten. Wer aber kann den Tag seines Kommens ertragen? Und wer wird bestehen bei seinem Erscheinen? Und dann Maleachi 3, Vers 22, haltet im Gedächtnis das Gesetz meines Knechtes Mose, dem ich am Horeb für ganz Israel Ordnungen und Rechtsbestimmungen geboten habe. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der große und furchtbare. Also wir sehen hier, Elia sollte vor einem großen und furchtbaren Tag des Herrn kommen. Und der war im damaligen Denken und im Verständnis anderer prophetischer Texte im Alten Testament dann gleichbedeutend mit der sichtbaren Ankunft des Messias. Das war also Schritt 2. Und jetzt war es irgendwie komisch. Jesus war einerseits schon da, aber er hatte sich noch nicht zu erkennen gegeben, deswegen auch die Verwirrung bei den Jüngern. Weil dann nämlich auch Schritt 3 folgen sollte, nämlich die sichtbare Wiederherstellung eines Königreichs. Der Messias sollte sein Königreich aufrichten hier auf Erden. Und das bedeutete auch einen Sieg über die politischen Feinde Israels damals. Als Schritt 4, der Messias würde die Nationen richten, und Schritt 5, und zwar jetzt erst, kommt es zu einer Auferstehung. So wie wir es sehen bei zum Beispiel Martha, die am Grab ihres toten Bruders Lazarus in Johannes 10 zu Jesus sagt, ich weiß, dass er auferstehen wird, Lazarus, in der Auferstehung am letzten Tag. Martha, die Jünger und die Pharisäer glaubten an eine Auferstehung, aber für alle Gläubigen, und zwar am Ende der Zeit, aber für das Sterben und das Auferstehen des Messias gab es in ihrem Schema keinen Platz. Und deswegen sehen wir in Vers 10, sie besprachen sich untereinander, was ist das aus den Toten auferstehen? Was meint Jesus damit? Das war ihre Frage. Ja, vermutlich wollten sie von der Herrlichkeit, die sie gesehen hatten, mehr wissen. Aber Jesus hatte gesagt, redet nicht davon. Und vielleicht, weil sie gerade Mose und Elia auf dem Berg gesehen hatten oder weil sie sich vielleicht auch an diese Verse aus Maleachi erinnerten, dachten sie vielleicht, okay, zumindest gleichen wir jetzt mal ab mit Jesus, ob unsere Liste, die wir so im Kopf haben, stimmt. Und sie fragen ihn deshalb nach dem Kommen von Elia in Vers 11. Sie fragten nämlich und sprachen, warum sagen die Schriftgelehrten, dass Elia zuerst kommen müsse? Oder anders formuliert, stimmt es noch? Ist es die richtige Interpretation aller Verheißungen des Alten Testaments, dass Elia kommt, bevor der Messias erscheint und regiert? Und schauen wir also, was Jesus antwortet. Vers 12. Er aber sprach zu ihnen, Elia kommt zwar zuerst und stellt alle Dinge wieder her. Und dann in Vers 13. Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Was Jesus also sagt ist, ja, auch in meiner Liste steht Elia an Schritt 1. Und es wird gleich nochmal wichtig, dieser Schritt ist sogar schon erfolgt. Er sagt nämlich in Vers 13, Elia ist gekommen und sie haben ihm getan, was sie wollten. Also Elia ist gekommen und seine Mission ist erfüllt. Aber auch wenn wir in Markus 8, Vers 31 zurückschauen, ist Jesu Liste eine andere, genau. Schritt 2, der Messias erscheint verborgen und leidet. Schritt 3, der Messias stirbt. Schritt 4, der Messias ersteht von den Toten auf. Und Schritt 5, durch seinen Tod und seine Auferstehung eine geistliche Wiederherstellung Israels und ein unsichtbares Aufrichten des Reiches auf Erden. Und erst dann, Schritt 6, die Wiederkunft des Messias, ein sichtbares Aufrichten des Reiches und eine allgemeine Auferstehung aller Toten zum ewigen Leben oder zum ewigen Gericht. Das ist also Jesu Liste, die auch mit dem ganzen Alten Testament in Einklang steht, aber wobei den Jüngern eben wichtige Punkte fehlten, was wir gleich noch sehen werden. Aber vielleicht kurz bevor wir weitergehen, vielleicht die Frage, was kann uns Glanz, wenn der Glanz verblasst und dann Verwirrung kommt, wie kann uns das vielleicht helfen, das zu realisieren, was bei den Jüngern davor ging? Ja, und ich hatte am Anfang gesagt, auch wir haben vielleicht solche Höhepunkte. Ja, besondere Zeiten oder die Zeiten der Gemeinde einfach hier sonntags. Aber dann kommt wieder dieser normale Alltag mit Anfechtungen und Herausforderungen. Und diese Herrlichkeit, die wir gemeinsam erlebt haben, die Freude scheint manchmal wie weggewischt. Wir fühlen uns wie in so einem anderen Film, weil dieser Glanz scheinbar verblasst ist. Und in genau so eine Situation spricht unser Text. Den Jüngern ging es genauso. Und für sie war es schlimm, dass sie nicht mit jemand drüber reden konnten. Sie konnten niemand davon weitererzählen und vielleicht ihre Freude dann sozusagen sich zu eigen machen. Und wir merken auch, sie wussten nur einen Bruchteil von dem, was wir heute wissen dürfen, wo wir ja die Geschichte von Jesus und was er kam zu tun, einfach weiterlesen können. Was wichtig ist, Jesus führt die drei vom Berg hinunter und mutet ihnen diese Zeit zu. Aber es ist eine genau abgemessene Zeit. Und sie wandten sich an Jesus mit ihren Fragen, sie befragten ihn und sie folgten ihm. Sie vertrauten ihm weiter, trotz ihrer Fragen. Also wenn wir uns nach so einem Höhepunkt im glanzlosen oder zehrenden Alltag wiederfinden, dann möchte ich uns einladen, geraten wir nicht in Panik oder ins Grübeln, ob wir noch mit Jesus überhaupt auf dem Weg sind, ob Nachfolge es wert ist oder ob Jesus wirklich dieser gute Retter ist. Sondern hören wir wie die Jünger weiter auf die Worte von Jesus. Und was uns hilft, ist zu erkennen, und das ist unsere zweite Überschrift, dass Gott stets nach seinen Verheißungen und nach seinem Plan handelt, aber dass es auch ein sich wiederholendes Muster gibt, das für Elia, für Johannes den Täufer und für Jesus selbst galt und deshalb auch Realität ist für seine Nachfolger, wenngleich in viel, viel kleinerer Weise. Aber das bringt uns zu unserer zweiten Überschrift. Ein sich wiederholendes Muster bei Gottes Dienern, Leiden, dann Herrlichkeit. Ja, wo sehen wir das in unserem Text? Wir kommen zurück zu dem schon erwähnten Elia, einem Propheten und Knecht oder Diener Gottes, den Jesus hier auch als Beispiel bringt. Er sagt nämlich, er ist gekommen, Vers 13, sie haben ihm getan, was sie wollten, so wie über ihn geschrieben steht. Also er verweist auf das Alte Testament. Und wenn wir da nachschauen in Kapitel 17 und 18 und folgende im Buch 1. Könige, dann steht da wirklich einiges geschrieben über den Propheten Elia. Zum Beispiel, wie er Gottes Botschaften an den König Ahab und insbesondere seine böse Frau Isabel weitergab. Und wie er immer wieder abgelehnt wurde und verfolgt. Und erst nach Jahren von Leid, Verfolgung und Enttäuschung wird Elia dann auf einem Feuerwagen entrückt. Leiden, dann Herrlichkeit. Aber wir sehen dieses Muster auch noch woanders. Und es war für die Jünger viel greifbarer, nämlich bei einem zweiten Elia, der ja in Maleachi angekündigt wurde. Jesus erklärt es hier im Markus-Evangelium nur ansatzweise, wer dieser Elia ist und dass er schon gekommen ist, dass mit ihm willkürlich umgegangen wurde. Matthäus 11 hilft uns da, das ein bisschen genauer zu wissen. Da steht nämlich in Matthäus 11, Vers 13, denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes, den Täufer. Und wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen sollte. Johannes der Täufer ist also dieser Doppelgänger von Elia. Und wer nochmal nachhören will in meiner Predigt zu Markus 1, wo das Evangelium mit dessen Ruf und Hinweis auf den Messias beginnt, der sieht, Johannes trug einen ähnlichen Mantel aus Kamelhaaren. Er hatte eine Vorliebe für die Wüste oder für das Abgelegene, wo man Gott begegnen konnte. Aber vor allem hatte er die gleiche Botschaft wie Elia: Kehrt um zu Gott. Macht euch bereit. Gott kommt. Das heißt, Johannes ist die Erfüllung von Maleachi 3. Und auch bei Johannes sehen wir das Muster Leiden, dann Herrlichkeit. Vielleicht erinnert ihr euch zurück an Markus 6. Da hatten wir gesehen, dass Johannes, also Elia 2.0, weil er Gottes Worte redete, vom König Herodes, und das ist quasi Ahab 2.0, in Konflikt gerät mit seinem Lebenswandel. Und wie dann seine listige und böse Frau Herodias, Isabel 2.0, ihn wortwörtlich einen Kopf kürzer hat machen lassen. Willkürlicher geht's nicht. Aber für seine Botschaft musste er leiden, wie auch Elia. Auch bei ihm sehen wir Leiden. Ja, und dann Herrlichkeit im Sinne von Herrlichkeit nicht in dieser Welt, zumindest für Johannes nicht. Oder vielleicht nicht in der Form, wie wir sie uns vorstellen. Aber Markus betont hier, wie geschrieben steht, also das Schicksal von Elia und von Johannes. Wenn wir das sehen auf dem Hintergrund von 1. Könige, von Maleachi, Markus 6, dann sehen wir, all diese Geschehnisse waren von Gott geplant und für die Seinen aufgeschrieben, um als Muster und als erfüllte Vorhersage für uns erkennbar zu sein. Und auch wenn die Jünger es noch nicht verstehen konnten, dann war Leiden und dann Herrlichkeit auch das Thema, das sich wiederholende Muster für den Sohn des Menschen im Alten Testament. Denn Jesus sagt auch hier in Vers 12, wie steht über den Sohn des Menschen bereits geschrieben, dass er vieles leiden und verachten soll. Ich weiß nicht, an was ihr da denkt, wo das geschrieben stehen sein soll, aber wenn wir das Buch des Propheten Jesaja im Kapitel 53 aufschlagen, ein Buch, das mehrere hundert Jahre vorher aufgeschrieben worden war, dann finden wir da Folgendes, und zwar in einem Lied über einen Diener Gottes oder einen Abschnitt über einen Diener Gottes. Jesaja 53, Vers 10 in der Gemeindebibel, Seite 770, da steht, doch dem Herrn gefiel es zu zerschlagen, ihn. Und gemeint ist hier der Messias, der Knecht des Herrn. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen. Er wird seine Tage verlängern und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Um der Mühsal seiner Seele willen wird er Licht sehen. Er wird sich sättigen. Ja, wir sehen hier und anderswo aufgeschriebene Vorhersagen, die Jesus als Vorhersagen über das Leid und die Auferstehung des Messias, des Christus, erklärt hat. Denn nur einer, der wieder lebt, wie es in unserem Text jetzt hier hieß, hat Nachkommen oder verlängerte seine Tage. Also dort steht etwas von Auferstehung, von ein Leben nach dieser schrecklichen Zeit, wo er leiden musste. Und die Erfüllung dieses Musters, Leiden, dann Herrlichkeit im Tod und in der Auferstehung von Jesus, bestätigt Petrus später auch in Apostelgeschichte 2, auch wenn er hier nur Bahnhof verstand. Also in Markus 9 merken wir, das, was man im Alten Testament vielleicht hätte sehen können, das hatten die Jünger noch nicht erkannt. Die Jünger waren offen für das Konzept Herrlichkeit jetzt, wie auf dem Berg, aber nicht für dieses sich wiederholende biblische Muster Leiden, dann Herrlichkeit. Obwohl es für Elia, für Johannes den Täufer und für den versprochenen Retter durch Gott so vorherbestimmt war und auch sogar schon real im Prozess der Erfüllung war. Wie man es bei Johannes gesehen hatte, aber auch bei Jesus war es schon in Erfüllung. In Markus 3 bereits hatten die Schriftgelehrten und Pharisäer entschieden, dass Jesus sterben müsse. Aber jetzt könnte man sich vielleicht wie die Jünger fragen, warum dieser scheinbar unverständliche und unnötige Umweg über Leiden zur Herrlichkeit? Warum nicht gleich Herrlichkeit? Warum drückt Jesus hier so auf diese Hochstimmung des Berges mit unangenehmen Verheißungen? Warum konnte Jesus nicht, so wie es alle aus der Bibel, die waren ja gläubig, alle aus der Bibel erwartet hatten, kommen und sofort sein Reich aufrichten? Warum musste seine Identität in Erfüllung gehen, in Leiden, Tod und Auferstehung? Ja, wenn ihr euren Finger noch in Jesaja 53 habt, dann erklären uns die Verse 4 bis 6 dort, warum. Dort steht nämlich auch, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Ja, die Bibel erklärt hier und an vielen anderen Stellen das Problem der Sünde. Das Problem, das Grundproblem von uns Menschen, dass wir eigenwillig sind, wie umherrende Schafe, die ihren eigenen Weg gehen wollen und nicht auf ihren Hirten hören. Statt dem Weg unseres Schöpfers und Eigentümers Gottes zu folgen, statt ihn zu lieben, seine guten Gebote einzuhalten und ihm dafür zu danken, sind wir Rebellen gegen ihn. Und so eine Rebellion verdient Strafe und zieht Schmerzen und Gericht nach sich, so wie es Jesaja auch beschrieben hatte. Aber wisst ihr, was die gute Nachricht ist? Und das ist die Botschaft hier von diesen Abschnitten in Jesaja, vom Markus-Evangelium. Ja, es ist die Botschaft von der ganzen Bibel, dass Gott eben seinen Sohn deshalb in diese rebellische Welt geschickt hat. Dass er nicht den Umweg gegangen, nicht den Weg, direkten Weg zur Herrlichkeit gegangen ist, sondern den Weg über Leiden, über Spott, über Striemen, über Demütigung und über die Strafe am Kreuz, wo ihn die Kreuzesnägel durchbohrten, wie es Jesaja 53 sagt, um für die Seinen stellvertretend zu leiden. Sein Tod würde zu einem Schuldopfer, zu einem Lösegeld werden. Dargebracht, um den Preis für die Schuld der Seinen zu bezahlen. Damit so jeder, der sich von Jesus freikaufen lassen will, Vergebung und ein ewiges Leben geschenkt bekommen kann. Also wenn wir das begreifen, dann sehen wir kein unnötiger Umweg, sondern der Weg der Rettung und der Hoffnung für diese Welt. Ja, was uns nachdenklich machen kann, Petrus hatte offenbar keine Ahnung, dass auch er als guter Israelit ein Rebell gegen Gott war und dass auch er dieses Opfer brauchte, dass er einen Messias brauchte, der erst für seine Schuld mit dem Tod bezahlen musste, bevor er im Reich des Messias ohne Schuld und ohne Furcht vor Gott leben konnte. Ja, wir sehen, der Tod des Messias war zwingend wichtig und die Auferstehung des Messias dann der Beweis, dass dieses Opfer Gott wohlgefällig, vollständig und ausreichend war. Und außerdem auch ein Beleg dafür, dass Jesus diese Kraft hat, dann auch neues Leben zu schenken im Leben der Gläubigen und dass auch sie eine Auferstehung haben würden. Ja, dieses kostbare Geheimnis gibt unser Text vielleicht nur mit etwas Mühe preis und er deutet es an. Aber ich hoffe, wir verstehen, warum die Jünger noch verwirrt waren, aber auch, warum dieses sich wiederholende Muster zwingend notwendig war. Was bedeutet es für uns? Wenn jemand Jesus noch nicht als Retter und Herrn angenommen hat, wie Jesus ja seine Zuhörer eingeladen hatte in Markus 8, Vers 34, dann möchte ich dich erneut dazu einladen. Denn wie Petrus, Jakobus und Johannes braucht auch jeder noch so vermeintlich anständige oder religiöse, rechtschaffene Mensch Jesu Tod und Auferstehung. Wir können gerne ins Gespräch da kommen, ob diese Diagnose oder inwiefern diese Diagnose der Bibel auch über deine Stellung vor Gott zustimmt oder nicht. Wir können auch gerne darüber reden, welche weiteren Beweise es gibt dafür, dass Jesus wirklich der versprochene Retter ist. Und wir können auch darüber reden, wie historisch glaubwürdig es ist, dass Jesus gelebt hat, so gestorben ist, wie die Bibel es erklärt und auch so auferstanden ist, wie die Bibel es bezeugt. Das können wir alles gerne besprechen. Aber ich möchte dich einladen, über ein neues Leben mit Jesus schon heute nachzudenken. Letzte Woche haben wir auch gehört, dass Jesus das Leben neu macht, wenn er in unserem Leben Herr wird, wenn er durch den Heiligen Geist Wiedergeburt schenkt. Und das trifft auf alle zu, die Jesus folgen. Auch wenn dann das Muster Leiden, dann Herrlichkeit auch für uns gilt, und deswegen Jesus auch einlädt, die Kosten zu überschlagen. Aber wenn du Anteil an Herrlichkeit haben willst, wenn du ewiges Leben in der Gegenwart dieses strahlenden und glorreichen Jesus ersehnst, dann folge Jesus nach und bekenne dich zu ihm, heute am besten. Was können wir lernen, wenn wir Jesus schon nachfolgen? Wie angedeutet, dürfen wir uns von diesem Muster, das in der Heiligen Schrift steht, auch als Nachfolger von Jesus nicht überraschen lassen. Und vor allem dann auch nicht, wenn die Nachteile, Gott sei gelobt, nicht so krass sind wie für viele unserer Geschwister, vielleicht in Nordkorea, im Jemen oder Somalia. Markus stellt aber sein Evangelium zusammen für Christen, die verfolgt wurden. Und er ermutigt auch uns dazu, nicht überrascht zu sein, wenn wir für Jesus leiden. Er ermutigt uns dann, nicht neu nachzurechnen, ob die Investition in die Nachfolge sich wirklich gelohnt hat, sondern ihm zu vertrauen und in seinen Fußstapfen zu folgen. Denn so haben die Worte von Jesus, die er für seine Jünger in Markus 13, Vers 13 nochmal wiederholt, sowohl die ernüchternde Vorbereitung auf Leiden, aber auch die Verheißung, dass auf Leiden Rettung und ultimative Rettung und Herrlichkeit folgt. Da sagt er, und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Also seien wir vorbereitet auf das Muster Leiden, dann Herrlichkeit, wenn Anfechtungen in unserem glanzlosen Alltag kommen. Gehen wir weiter, leben wir als Diener Gottes weiter. Denn genauso damit schließt auch Paulus am Ende von Kapitel 15 im Korintherbrief ab, wo er über ein ganzes langes Kapitel viele Belege und die ganze Tragweite der Auferstehung von Jesus und die Auferstehung der Jünger oder der Nachfolger Jesus erklärt hatte. Dort sagt er ganz am Ende: Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, alle Zeit überreich in dem Werk des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Also genau wie Jesus mit der Verklärung bezweckte, was Jesus mit der Verklärung bezweckte, zu sagen, es gibt diese Herrlichkeit, die Kosten, die du jetzt hast, sind gerechtfertigt, sie sind gering. So soll uns die Auferstehung Jesu und der Gedanke daran, dass sie kommen wird, die Mühe und die Kosten der Nachfolge als wertvoll und als nicht vergeblich einschätzen und uns im Glauben stärken, dass auf Mühe und Leid Herrlichkeit folgen wird. Nämlich dann, wenn wir in die Ewigkeit abberufen werden oder Jesus an diesem Schritt 6 in Herrlichkeit wiederkommt. Ja, zum Schluss möchte ich uns noch aufzeigen, wie wir unterwegs vielleicht ganz praktisch damit umgehen können. Und zwar diese Erinnerung an die Verklärung. Wie können wir uns da von Petrus leiten lassen? Und zwar unter einer dritten Überschrift: auf dem Weg zur Herrlichkeit Gottes Worte festhalten. Ja, ich möchte uns nochmal auf zwei praktisch wichtige Details in unserem Text hinweisen, die wir in Vers 10 finden. Denn die Jünger hielten die Worte Jesu fest und sie gehorchten ihnen. Ja, ich lese euch nochmal vor. Markus 9, Vers 9. Und als sie von dem Berg herabstiegen, gebot er ihnen, dass sie niemand erzählen sollten, was sie gesehen hatten, ehe nicht der Sohn des Menschen auf den Toten auferstanden sei. Und sie hielten das Wort fest und besprachen sich untereinander, was ist das, was auf den Worten aus den Toten auferstehen ist. Ist euch das aufgefallen in Vers 10? Und sie hielten das Wort fest. Ja, scheinbar dieses Wort, das hier steht, ist ein sehr starker Ausdruck. Es ist mehr sowas wie festklammern oder man könnte sagen, in Gewahrsam nehmen oder Besitz ergreifen. Also ein sehr starker Ausdruck für etwas festhalten. Und sie besprachen sich auch untereinander. In dem Rahmen, den Jesus gesetzt hatte oder ihnen erlaubt hatte, erinnerten sie sich zu dritt an den Glanz von Jesu Herrlichkeit, den sie gesehen hatten. Vielleicht hielten sie so gemeinsam diese Erinnerung, ach, ja, erinnerst du dich noch, oh ja, das war so weiß. Oder erinnerst du dich noch an die Stimme? Ja, ich erinnere mich. Und ich bin mir sicher, vielleicht auch später in dunklen Stunden. Im zweiten Petrusbrief, der quasi der Abschiedsbrief von Petrus ist, vor seinem Tod, da wird klar, dass der Augenzeuge Petrus an dieser Begebenheit der Verse 1 bis 8 wirklich sein ganzes Leben lang festhielt. In 2. Petrus 1, Vers 16 schreibt er Jahrzehnte später an seine Leser nämlich Folgendes. Wir haben doch nicht irgendwelche klugen Geschichten erfunden, als wir euch verkündeten, dass Jesus, unser Herr, in Macht und Herrlichkeit erscheinen wird. Mit unseren eigenen Augen haben wir seine herrliche Größe ja schon gesehen. Gott, der Vater, hat ihm diese Ehre und Macht gegeben. Als Jesus mit uns auf dem heiligen Berg war, haben wir selber die Stimme Gottes des Höchsten gehört. Vom Himmel her sprach er, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich mich von Herzen freue. Umso fester verlassen wir uns jetzt auf das, was Gott durch seine Propheten zugesagt hat. Und nun kommt die Anwendung, die Petrus für seine Leser daraus gezogen hatte. Auch ihr tut gut daran, wenn ihr darauf hört. Nämlich, dass Gott zugesagt hat. Denn Gottes Zusagen leuchten wie ein Licht in der Dunkelheit, bis der Tag anbricht und der aufgehende Morgenstern in eure Herzen scheint. Mit anderen Worten gesagt, abseits vom Berg der Herrlichkeit, im Dunkeln, in den Tälern der Nicht-Höhepunkte, sollen Gottes Worte und seine Verheißungen, die in Jesu Tod und Auferstehung feststehen, uns Kraft und Hilfe spenden, uns ein Licht sein. Ja, und in den weiteren Versen geht es Petrus sogar nicht nur um diesen einzelnen Fall, sondern um die gesamte Schrift, die umfassend Gottes Reden für die Seinen darstellt. Und in unserem Text hatte Markus nicht umsonst deshalb auch geschrieben, wie ich finde, wie geschrieben ist, um seinen Lesern zu zeigen, dass Gott alle seine Pläne wie geschrieben erfüllen wird. Also eine Anwendung der Ermahnung von Petrus ist sicherlich, dass wir uns persönlich mit der Bibel beschäftigen. Und an der Schwelle zur Urlaubszeit wünsche ich mir für mich, aber für euch auch, dass wir in der anstehenden Zeit der Muße nicht zu viel Freizeitstress haben, der uns abhält, uns auch Gottes Wort in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und dass wir dieses Mehr an Zeit, das wir haben, nicht mit mehr Bildschirmzeit füllen, sondern mit mehr von seinem Wort. Und hier ist eine kleine Challenge für euch. nämlich nicht nur an Jesaja 53, sondern an allen Stellen im Alten Testament herauszufinden, was da über den Messias geschrieben steht, dass er leiden und auferstehen würde. Und wer da einen konkreten Startpunkt braucht, schaut euch doch das Buch Richter mal an, das wir vielleicht im Hauskreis dann untersuchen, wie das Evangelium im Buch Richter drinne steckt. Viel Erfolg, viel Spaß. Ihr dürft den Heiligen Geist vertrauen. Aber abseits des Glanzes der Herrlichkeit auf dem manchmal zehrenden Weg, denke ich, ist auch die Gemeinde der Ort, wo wir gemeinsam auf das Evangelium hören, auf Gottes Wort achten, wo wir uns an sie erinnern können, wo wir sie neu ergreifen können und wo wir gestärkt werden. Hier im Gottesdienst, aber auch in der Ermutigung beim Kaffee, im Hauskreis oder in der Zweierschaft. Und besonders auch vielleicht in christuszentrierten Predigten, das wünsche ich mir zumindest, wenn wir da den Worten der Puritaner Richard Sibbes und Thomas Goodwin Glauben schenken wollen. Sie schreiben nämlich: Der Dienst des Wortes ist der Triumphwagen, auf dem Christus siegreich in die Herzen seines Volkes einzieht. Wow, das hört sich toll an, oder? Oder das gepredigte Wort ist der Spiegel, in dem wir Gottes Weisheit und Herrlichkeit erblicken. Sicherlich konnte das diese Predigt heute Morgen nur unvollkommen. Aber ich möchte euch einladen, wenn wir in unserem Alltag sehnsüchtig nach Jesu Herrlichkeit sehnen, wenn wir danach lechzen wie nach so einem kühlen Getränk an einem heißen Nachmittag in der Hitzewelle, dann suchen wir dort nach Herrlichkeit, wo Gott sie uns zeigen kann. Nämlich in seinem Wort und in der Predigt seines Sohnes, in der Predigt des Evangeliums. Und ich hoffe, dass es uns dann so geht wie den drei Jüngern auf dem Weg ins Tal. Sie gehorchten Jesus. Und nachdem sie wirklich niemanden davon erzählt hatten, wie in Vers 10, dann gehorchten sie ihm erneut als Zeugen der Auferstehung, wiedergeboren, gestärkt durch den Heiligen Geist, dann einem neuen Befehl von Jesus in Matthäus 28 und Lukas 24 zu gehorchen, nämlich ihn als auferstandenen und lebendigen Herrn und Retter zu verkündigen. Ja, möge der Herr so aus Anfechtungen, die uns vielleicht in den nächsten Wochen bevorstehen, die ohne Glanz sind, Gelegenheiten schenken, auch diesem Befehl nachzukommen und ihn zu seiner Ehre auszuführen. Ich möchte noch gemeinsam für uns beten. Lieber Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du die Herrlichkeit des Vaters verlassen hast, dass du sie nicht festgehalten hast, sondern dich erniedrigt hast, um Mensch zu werden, unscheinbar, ja, wie verachtet und geschlagen. Und dass du dich auch wirklich hast schlagen und durchbohren lassen, dass du gelitten hast für unsere Schuld, für das Gericht, das wir verdient hätten, um Genugtuung zu machen, um ein Sündopfer zu bringen für unsere Schuld, für alle, die zu dir gehören, Herr, um sie freizukaufen von der Sünde und vom Gericht. Und Herr, wir danken dir, dass du aufgefahren bist und dass du zurückgekehrt bist in die Herrlichkeit Gottes, aber nicht um dort zu bleiben und uns alleine zu lassen, sondern um zurückzukehren. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass du dein Wort heute gebrauchst, um uns in dieser Sicherheit zu stärken, dass du kommen wirst, dass diese Hoffnung uns immer wichtiger und immer fester und immer greifbarer wird, auf dass wir ausgerüstet sind, dann auch im Alltag für dich zu leben. Zeig dir uns unsere eigene Sünde auf, zeig dir uns, wie sehr wir dich brauchen, zeig dir uns, wie wunderbar treu und nach deinen Verheißungen du immer handelst. Danke, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Amen. Ja, wir wollen mit zwei Liedern auf die Predigt antworten und auch uns auf das Abendmahl einstimmen, wo wir auch auf die Verkündigung von Jesu Tod und Auferstehung eingestimmt werden und sie uns bewusst machen. Wir singen: Volke Gottes, komm und ich sehe das Kreuz.